There are an estimated 14 million young South Africans who are eligible to vote in the 2024 national election. If all of them were to register and turn out on election day, they have the potential to completely change the political direction of the country.
Ja, theoretisch hätten in diesem Jahr 14 Millionen SüdafrikanerInnen die Chance, das Land politisch auf den Kopf zu stellen. So beschreibt diese Journalistin die Lage im Land vor den Wahlen in 2 Monaten. Und in der Tat, wenn am 29. Mai in Südafrika ein neues Parlament und auch unterschiedliche Provinzregierungen neu gewählt werden, dann haben die sogenannten Born Free, also BürgerInnen, die nach der Apartheid geboren wurden, genügend Stimmen, um dafür zu sorgen, dass der ANC, der ja inzwischen seit 30 Jahren das Land regiert, seine absolute Mehrheit verliert. Und das wäre in der Tat eine Sensation, weswegen junge Menschen in diesem Wahlkampf auch gerade besonders umworben werden. Allerdings wissen viele von ihnen gar nicht, ob sie überhaupt wählen gehen sollen. Die Politikverdrossenheit im Land ist groß und auch die Wahlbeteiligung schon seit Jahren rückläufig.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Welche Parteien stiften noch Vertrauen in Südafrika? Ein Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich enorm auseinanderklafft, Arbeitslosigkeit und Kriminalität hoch ist und auch die Korruption sehr weit verbreitet. Darum geht's hier heute. Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Südafrika unterwegs war unsere Reporterin Leonie March.
Aus einem weißen Zelt wummern Bässe. Es steht auf einem Spielplatz in Newlands West, einem Stadtteil von Durban. Der DJ läuft sich schon mal warm für die Wahlkampfveranstaltung von Rise Mzansi, einer Partei, die erst vor knapp einem Jahr gegründet wurde. Ende Mai wird sie bei den Wahlen in Südafrika antreten, mit dem Ziel, die Mehrheit des afrikanischen Nationalkongresses zu brechen, der das Land seit 3 Jahrzehnten regiert. Das wünscht sich auch der 21-jährige Stembiso Magwala, der zusammen mit anderen jungen Leuten vor dem Zelt steht.
So this is my first national and provincial election.
Es ist das erste Mal, dass er an einer Wahl teilnimmt. Vor ein paar Monaten war er sich noch nicht sicher, ob er diese Gelegenheit überhaupt wahrnimmt.
It was a doubt because none of the people who or none of the political parties that exist represented me in any way.
Ich habe gezweifelt, weil mich keine der etablierten politischen Parteien repräsentiert. Einige vielleicht teilweise, aber keine komplett. Mit Rise Mzansi haben wir jetzt eine politische Alternative, die selbst Führungspositionen mit jungen Leuten besetzt. Ich kann also nicht nur für ältere, erfahrene Politiker stimmen, sondern auch für junge mit frischen Ideen, die meine Interessen vertreten.
Von der Regierungspartei ANC mit dem 71-jährigen Präsidenten Cyril Ramaphosa an der Spitze fühlt sich der junge Mann nicht vertreten. Zwar hat sie gegen die Apartheid und für die Demokratie in Südafrika gekämpft, aber diese Errungenschaften sind nach 30 Jahren verblasst angesichts von Korruption, Misswirtschaft und einer Jugendarbeitslosigkeit, die mit über 50% zu den höchsten der Welt zählt.
Sie feiern jetzt 30 Jahre Freiheit, aber ein junger Mensch, der keine wirtschaftliche Teilhabe hat, sieht diese Freiheit nicht. Wenn der ANC nun wieder jede Menge Jobs verspricht, dann fragen wir uns, wie soll das gehen? Denn es gibt keinen Plan für die konkrete Umsetzung. Ich selbst habe zwar einen Schulabschluss, aber ich finde weder einen Studienplatz noch eine Arbeit. In meinem Viertel brechen viele Teenager die Schule ab, weil sie darin keinen Sinn sehen. Sie werden kriminell und nehmen Drogen. Die ANC-Regierung hat dabei versagt, diese Probleme anzupacken.
Das wirkt sich auch auf die Wahlergebnisse aus. Der ANC ist bei der letzten Wahl erstmals unter die 60%-Marke gerutscht. Umfragen zufolge könnte die Regierungspartei diesmal ihre absolute Mehrheit verlieren. Ihre Hochburgen konzentrieren sich zunehmend auf die ländlichen Gegenden. In den Städten, wo teils schon Koalitionsregierungen an der Macht sind, sinke die Zustimmung weiter, sagt Politikwissenschaftler Sakhele Ndlovu.
Das Image des ANC hat sich seit 1994 komplett verändert. Damals wurde die Partei noch als Befreiungsbewegung gesehen, die das Unrecht der Apartheid wiedergutmachen wollte. 30 Jahre später hat sie nicht nur darin versagt, sondern wird von vielen sogar als schlimmer wahrgenommen als die damals regierende nationale Partei. Und zwar, weil sich ANC-Politiker selbst bereichern, Staatsressourcen plündern und nicht umsetzen, was sie versprechen. Zu Kriminalität und Gesetzlosigkeit kommen täglich Stromausfälle, Einschnitte bei der Wasserversorgung und die hohe Arbeitslosigkeit. Viele junge Leute wurden in Armut geboren. Gleichzeitig wächst die Kluft zwischen Arm und Reich weiter.
Südafrika gilt als Land mit der ausgeprägtesten sozialen Ungleichheit weltweit. Die demokratische Wende hat nicht den erhofften Wohlstand für alle gebracht. Das wirkt sich auch auf die Wahlbeteiligung aus. Seit 1994 nimmt sie stetig ab. An der letzten Parlamentswahl haben erstmals weniger als die Hälfte aller wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen teilgenommen. Auch in diesem Jahr erwartet Ben Roberts keine Trendwende. Er arbeitet für das Forschungsinstitut Human Sciences Research Council und hat mit seinem Team zwei repräsentative Studien zur Stimmung vor der Wahl und den Perspektiven junger Wählerinnen und Wähler veröffentlicht.
Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr einen radikalen Wandel sehen werden, vor allem mit Blick auf die Wahlbeteiligung der Jugend. Denn trotz großer Anstrengungen haben sich nicht genügend junge Wähler registrieren lassen, um wirklich etwas zu verändern. Aber das bedeutet nicht, dass die Jugend politisch apathisch ist, wie es oft dargestellt wird. Unsere Studie belegt, dass viele von ihnen die Demokratie weiterhin wichtig finden. Aber sie hat ihre Erwartung nicht erfüllt, was eine bessere Lebensrealität betrifft.
Was das konkret bedeutet, ist im Süden von Durban unübersehbar. Zwischen einem Umspannwerk Arbeiterwohnblocks aus Apartheidzeiten und der Autobahn liegt Barcelona. Eine Siedlung, die mit der spanischen Mittelmeermetropole nur den Namen gemein hat. Hier drängen sich Wellblechhütten, sogenannte Shacks, Wand an Wand, gebaut in Reihen, getrennt durch enge Gassen. Waschräume sind in blauen Schiffscontainern untergebracht. Sie werden von hunderten Familien, die hier leben, gemeinsam genutzt. Männer sitzen mit Bierflaschen auf Holzbänken, Frauen hängen Wäsche auf, Kinder spielen auf den Wegen, daneben türmen sich Müllberge. Hier lebt der 30-jährige Nkululeko Ketelo.
Diese Siedlung ist um 2008 entstanden und war eigentlich nur für den Übergang gedacht, bis der Staat für die Bewohner Häuser gebaut hat. Aber das sind nur leere Versprechungen, die in jedem Wahlkampf gemacht werden. Es ist traurig, dass solche Dinge, die für die Menschen wirklich wichtig sind, ausgenutzt werden, um die Wähler zu manipulieren.
Auch Nkululeko Ketelo will mit seiner Stimme dazu beitragen, dass die absolute Mehrheit des ANC endet. Etliche neue Parteien stehen zur Wahl und erstmals auch parteilose Kandidaten. Aber der 30-Jährige hat sich noch nicht entschieden, wer sein Votum bekommt. Er ist misstrauisch.
Politische Parteien haben versagt. Unsere Erfahrung hier in Südafrika ist, dass sich Politik und Korruption nicht trennen lassen. Alle tun so, als wollten sie nur das Beste für die Bevölkerung. Aber letztlich kämpfen sie nur um die Macht. Denn wer die politische Macht hat, hat auch den Zugriff auf die Staatsfinanzen. Und wir wissen ja, dass unser Land sehr reich ist.
Ketelo rückt die rote Barettmütze auf seinem kahlgeschorenen Kopf zurecht. In Südafrika tragen diese Mützen vor allem Anhänger der Economic Freedom Fighters, der derzeit drittgrößten Partei im Land. Sie ist für populistische Parolen bekannt, für handgreifliche Auseinandersetzungen im Parlament und für ihre Forderung nach einer Landenteignung ohne Entschädigung. Das ist reizvoll für junge Menschen in Vierteln wie diesem. Aber Ketelos Mütze trägt ein anderes Logo, das der zivilgesellschaftlichen Organisation Abachlali Basim Jondolo, die sich für die Rechte der Menschen einsetzt, die wie hier in Shacks leben. Vor ein paar Jahren hat er sich dieser Bewegung angeschlossen und auch bei seiner Wahlentscheidung spielt sie eine Rolle.
Der Plan sieht vor, dass unsere Basis politische Parteien nominiert, die ihrer Meinung nach zu den Zielen und Werten unserer Organisation passen. Denn obwohl uns keine Partei wirklich begeistert, ist es wichtig, unser Wahlrecht auszuüben. Unser Präsident wird die kollektive Entscheidung bald bekannt geben und ich werde entsprechend wählen. Wir werden mit dieser Partei vereinbaren, was wir fordern und wollen gemeinsam mit ihr das Land aufbauen, das wir uns vorstellen. Es ist also eine strategische Entscheidung, ein praktischer Plan, von dem ich denke, dass er funktionieren kann.
Zivilgesellschaftliche Organisationen sind stark in Südafrika. Sie springen regelmäßig dort ein, wo die Regierung versagt. Sie genießen das Vertrauen der Bevölkerung und ziehen viele junge Mitglieder an. Die wenigsten geben nun, so wie Abachlali Basim Jondolo, eine konkrete Wahlempfehlung ab, aber sie alle rufen dazu auf, wählen zu gehen. Und es gibt einen weiteren Trend. Aktivisten und Aktivistinnen aus der Zivilgesellschaft kandidieren als Parteilose für das Parlament oder schließen sich sogar zu neuen Parteien zusammen, so wie Rise Mzansi. In dem weißen Zelt in Newlands West singen sich die Anhänger der neuen Partei in Stimmung. Sie tragen T-Shirts mit dem Slogan »2024 ist unser 1994« auf der Brust und dem Zitat auf dem Rücken »Es ist unsere Zeit, wir sind dran, wenn wir nichts tun, ist es unser Fehler.« Die Stimmung ist ausgelassen, die Hoffnung groß. Ihre Spitzenkandidatin für die Provinz ist in diesem Viertel aufgewachsen. Nonkululeko Hlongwane Mhlongo ist 37 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern und bekannt durch ihr jahrelanges zivilgesellschaftliches Engagement in einer Jugendorganisation.
Die Wende von der Zivilgesellschaft in die Politik kam durch die Erkenntnis zustande, dass wir die Politik nicht beeinflussen können, egal wie sehr wir an der Basis kämpfen. Ob für Bildung, Gesundheit oder gegen Drogen, die Kapazitäten von Nichtregierungsorganisationen sind begrenzt. Angesichts des anhaltenden Leids in der Bevölkerung haben wir uns oft hilflos gefühlt. Wir wollen nicht mehr länger nur Kritik üben, sondern finden es insbesondere bei dieser Wahl wichtig, dass so viele Menschen aus der Zivilgesellschaft wie möglich die politische Bühne betreten.
Das kommt bei jungen Leuten wie dem 21-jährigen Stembiso Magwala gut an.
Was Rise Mzansi umsetzen möchte, wurde nicht von den Anführern der Partei beschlossen. Sie haben das alles vorab mit uns an der Basis diskutiert. Sie haben gefragt, was braucht ihr? Was sollen wir für euch tun? Die Leute haben geantwortet. Rise Mzansi hat ihnen zugehört und all das in einem Aktionsplan festgeschrieben. Diese neuen Politiker sitzen bei Kundgebungen auch nicht im Schatten, während wir in der Sonne schwitzen. Sie sitzen unter uns. Es sind Leute, die wir alle durch ihre gute Arbeit in den Gemeinden kennen und die sich dort bereits aktiv für Veränderungen eingesetzt haben.
Der Wunsch nach Veränderung ist nicht nur in diesem Zelt, sondern überall im Land spürbar. Die bislang größte Oppositionspartei Democratic Alliance ruft dazu auf, Südafrika zu retten. Aber ihr ist auch bewusst, dass sie das auf nationaler Ebene allein nicht stemmen kann, mit einem weißen Spitzenkandidaten und einem Stimmenanteil um 20%. Deshalb hat sie mit weiteren kleinen Parteien einen Pakt geschmiedet. Sie wollen gemeinsam eine Koalition bilden und den ANC ablösen. Die Aussichten sind laut Politikwissenschaftler Sakhele Ndlovu allerdings gering.
Der Abstand bleibt riesig. Wenn der ANC wirklich unter die 50%-Marke fallen sollte, wird er trotzdem eine oder zwei Oppositionsparteien für eine Koalition finden und weiter regieren. Dieses ganze Narrativ, dass der ANC auf nationaler Ebene abgewählt werden kann, scheint ein reines Wunschdenken der Opposition. Ihr fehlen einfach die Stimmen. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass der ANC mit den Economic Freedom Fighters und der neuen Partei von Ex-Präsident Zuma eine Koalition bildet, um zu verhindern, dass ein Oppositionsbündnis unter der Democratic Alliance an die Macht kommt.
Die neue Partei des ehemaligen ANC und Staatspräsidenten Jacob Zuma sorgt für Unruhe in diesem Wahlkampf. Vor allem in seiner Heimatprovinz KwaZulu-Natal ist er beliebt, trotz seiner langen Liste an Korruptionsvorwürfen und einer Gefängnisstrafe. Seine neue Partei heißt Umkhonto we Sizwe, so wie der bewaffnete Arm des ANC zu Apartheidzeiten. Eine Beschwörung des Befreiungskampfes und eine Drohung. Mitglieder der Partei haben schon mehrmals zu Gewalt aufgerufen. Es herrscht Angst vor Ausschreitungen und politischen Morden. In dem weißen Zelt lässt ein privater Sicherheitsmann die junge Politikerin bei ihrer Wahlkampfrede nicht aus den Augen. Er begleite sie überall hin, sagt Nonkululeko Chlongwane Mhlongo.
Am I in constant fear? Yes.
Ob ich in ständiger Angst lebe? Ja. Ob ich das alles trotzdem tue? Ja. Ich gehe mutig voran und wenn mir etwas zustoßen sollte, weiß ich, dass ich alles gegeben habe. Damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Aber natürlich sollten wir im Jahr 2024 nicht mehr sterben, weil wir uns politisch engagieren. So viele Menschen sind bereits für unsere Demokratie gestorben. Aber hier in KwaZulu-Natal wecken Morde an Gemeinderäten heutzutage nicht einmal mehr großes Aufsehen. Wir brauchen nicht noch mehr Politiker, die über Gewalt sprechen, als gehöre sie zum Machtkampf. Die Leute sind seit der Gründung der MK-Partei ohnehin schon nervös.
Die Nervosität und Unruhe vor der Wahl wird an diesem Nachmittag einfach weggesungen und getanzt. Die Hoffnung auf einen politischen Neuanfang, auf ein friedlicheres und besseres Leben, lassen sich zumindest diese jungen Oppositionsanhänger nicht nehmen. 2024 soll ihr 1994 werden, ein Befreiungsjahr.
Ja, das wäre in der Tat eine ziemliche Zäsur, wenn der ANC, der ja inzwischen seit genau 30 Jahren Südafrika mit absoluter Mehrheit regiert, diese Mehrheit verlieren sollte. Das hätte eine große Symbolkraft für das Land, nachdem Nelson Mandela ja 1994 als erster schwarzer Präsident im Land die Macht übernommen hatte mit dem ANC im Rücken. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum hat diese Partei eigentlich das Vertrauen so verspielt? Warum ist es ihr nicht gelungen, die Korruption in den eigenen Reihen in den Griff zu bekommen? Denn das ist ja auch schon seit 30 Jahren ein Thema. Stefan Überbach ist unser Korrespondent in Johannesburg und die Frage geht jetzt gleich an Sie. Wie konnte das denn passieren, dass die Partei sich politisch so problematisch entwickelt, nachdem doch nach dem Ende der Apartheid so viele Hoffnungen auf ihr lagen?
Naja, das ist eine Frage, die man beantworten kann, indem man auf historische Beispiele in verschiedenen anderen Ländern mal zeigt, wo regierende Parteien einfach zu lange unkontrolliert alleine an der Macht waren und sich daraufhin sozusagen das System verselbstständigt hat und unter dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, dann auch der Korruption freie Bahn gewährt wurde. Also im Südafrika ist es so, dass der ANC über Jahrzehnte sämtliche Schalthebel der Macht besetzt, von der nationalen Ebene bis über die Provinzen hinein in die Gemeinden und die Städte. Überall da, wo Investitionsentscheidungen getroffen werden, sitzen ANC-Leute und wie der Mensch in seiner Natur nun mal so ist, ist er auch empfänglich für Bestechung, wenn daraus persönliche Vorteile gezogen werden können. Und auf der anderen Seite scheint mir hier im Land auch ein bisschen das Gefühl verbreitet zu sein, wir holen uns das, was uns zusteht, was uns über Jahrzehnte während der Apartheid vorenthalten wurde, was die Weißen unter sich aufgeteilt haben. Jetzt sind wir einfach mal dran. Und das ist eine politische Haltung auch, die das Entstehen von Korruption im Lande begünstigt hat. Es sind auch immer wieder Politiker angetreten mit dem Versprechen, etwas dagegen zu unternehmen. Der amtierende Präsident Ramaphosa zum Beispiel hatte sich damit bei der letzten großen Versammlung, wo er zum Kandidaten für die Präsidentschaft erklärt wurde, mit dem Versprechen auch durchgesetzt, etwas verstärkt gegen die Korruption zu unternehmen, vor allen Dingen nach den vielen Jahren unter der Herrschaft von Jacob Zuma von 2009 bis 2018, wo die Korruption besonders kuriose Blüten hier im Lande getrieben hat. Da war von State Capture die Rede, also davon, dass der Präsident Jacob Zuma mit seiner Clique sich den Staat regelrecht unter den Nagel gerissen hat.
Ja, und trotzdem wird auch dieses Jahr laut aller Prognosen diese Partei der ANC trotz solcher Versäumnisse immer noch mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Wie kann denn das sein?
Also der ANC ist bei vielen Menschen hier im Land nach wie vor fest verankert als die politische Kraft, die damals den demokratischen Umschwung gebracht hat, die das rassistische Apartheid-Regime überwunden hat, die für einen vergleichsweise auch friedlichen Übergang zu demokratischen Zeiten hat sorgen können. Und viele Menschen schreiben ihre, ja, sagen wir, Wohlstandsgewinne, wenn man so will, durchaus dem afrikanischen Nationalkongress bis heute zugute. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, dass es für sozial Schwache hier im Land staatliche Unterstützung gibt. Und dazu kommt dann noch, dass der ANC gerade auf dem Land, wo er immer noch vergleichsweise stark ist, im Unterschied zu den großen Städten, dass er da massiv Werbung betreibt, dass er das richtig gut kann, organisiert, dass er Wahlgeschenke verteilt, Kleinigkeiten vielleicht, aber sowas kommt bei Menschen, die nicht viel haben, gut an. Und vielleicht noch ein letzter Punkt in dieser Frage. Der ANC hat ein sehr, sehr dichtes Netzwerk. Er hat viele Multiplikatoren, um es vielleicht mal so zu sagen, Leute, auf die gehört wird. Das können auf dem Land regionale Chiefs sein, zum Beispiel Stammesführer, Familienoberhäupter, deren Wort in der jeweiligen Gemeinschaft an Gewicht hat. Und wie sich das alles auswirkt bei der Wahl, das werden wir noch sehen. Aber es gibt tatsächlich politische Experten hier im Land, die es nicht für unwahrscheinlich halten, dass der ANC am Ende doch noch seine absolute Mehrheit verteidigen kann.
Ein Kuriosum bei dieser Wahl ist ja auch, dass der ehemalige Präsident Jacob Zuma, Sie haben ihn schon erwähnt, nun mit einer eigenen Partei antritt und es auch den jetzigen Präsidenten Ramaphosa von dem ANC gibt. Sie beide sind also ANC-Gewächse, treten irgendwie gegeneinander an. Was bedeutet das denn, dass die das jetzt machen, und wäre eine Koalition zwischen ihren Parteien am Ende denkbar, und was würde das bedeuten?
Also Jacob Zuma ruft offen dazu auf, den ANC, den Ramaphosa ANC, wie er sagt, nicht zu wählen, weil der amtierende Präsident angeblich die Grundwerte des Afrikanischen Nationalkongresses verraten hat, weil Ramaphosa ein abgehobener, schwerreicher Unternehmer sei, der gar nicht mehr wisse, wie es den einfachen Leuten geht. Und Zuma selbst inszeniert sich wie eigentlich immer als Anwalt der kleinen Leute, und das tut er durchaus mit Erfolg. In aktuellen Umfragen liegt die Partei, die er gegründet hat, bei 12%. Das ist für den ANC natürlich sehr, sehr schmerzhaft, weil die meisten Stimmen beim ANC dann geräubert werden würden. Und das kann den ANC die absolute Mehrheit am Ende tatsächlich kosten. Und was dem ANC besonders wehtut in dieser ganzen Angelegenheit, das ist der Name der Zuma-Partei. Er hat sie nämlich MK genannt. Und diese Abkürzung steht für Umkhonto we Sizwe, Speer der Nation. So hieß früher der bewaffnete ANC-Flügel, der den auch gewaltsamen Widerstand gegen das Apartheid-Regime organisiert hatte. Und diesen Namen will sich die aktuelle ANC-Führung nicht gefallen lassen, dass die Konkurrenz sich diesen Namen aneignet. Sie ist jetzt vor Gericht gezogen. Sie will verhindern, dass die Zuma-Partei unter diesem Namen bei der Wahl antreten darf, um das historische Erbe des ANC zu verteidigen, wie die Parteiführung sagt. Und die juristische Entscheidung darüber, die steht im Moment noch aus. Aber da gibt es schon Ärger, und eine Koalition zwischen diesen Parteien halte ich persönlich für undenkbar. MK unter Zuma, ANC unter Ramaphosa, das geht nicht zusammen.
Was würde das denn bedeuten, wenn jetzt trotz aller Mobilisierung dieser vielen kleinen Parteien, die sich da zusammengeschlossen haben in der Opposition, am Ende dann doch wieder irgendein Bündnis mit dem ANC an die Macht käme? Das prognostizieren ja viele. Was würde das für die politische Kultur im Land bedeuten? Für das ja eh schon kaum vorhandene Vertrauen in die Politik, wenn das einfach so same, same weitergeht?
Also ich sag's mal so, ein Ende der ANC-Alleinherrschaft nach 30 Jahren in Südafrika wäre an sich schon mal ein sehr, sehr tiefer Einschnitt in Gesellschaft und Politik. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass hier im Land seit Monaten schon über mögliche Koalitionen diskutiert wird, ob das Land auf nationaler Ebene überhaupt reif dafür wäre. Es gibt in den Provinzen und in den Großstädten schon länger Parteienbündnisse, die aber nicht immer wirklich gut funktionieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, dass dann der ANC auf nationaler Ebene ein Korrektiv an die Seite gestellt bekommt, welches auch immer, wäre für das Land etwas völlig Neues. Und die Frage ist, was für eine Partei dafür in Frage kommen könnte. Eine Koalition mit den Freedom Fighters, EFF, würde einen enormen Linksruck bedeuten. Den fürchtet vor allem die Wirtschaft. ob es eine Zusammenarbeit mit der DA geben kann. Das ist angesichts der politischen und kulturellen Unterschiede eine ziemlich offene Frage. Naja, und ob es zu einem Bündnis ohne den ANC reicht, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Denn da müsste ein Spektrum vertreten sein zwischen ganz weit links außen bis weit rechts außen, was ja an und für sich schon eine schwierige Übung ist. Und dazu kommt dann, dass im aktuellen Parlament in Kapstadt 8 Parteien vertreten sind, die nur einen oder 2 Sitze haben. Das ist also sehr, sehr zersplittert hier, die politische Landschaft. Das liegt daran, dass es anders als zum Beispiel in Deutschland mit der 5%-Hürde in dem Sinne keine Sperrklausel gibt. Und das hat dann die Folge, dass in der Nationalversammlung 3 große Parteien sitzen. Der ANC mit der absoluten Mehrheit, auf Platz 2 die DA und dann die Economic Freedom Fighters, EFF. Und danach kommt dann sehr, sehr lange nichts. Die Inkatha Freiheitspartei, 14 Mandate. Die rechte Burenpartei, Freiheitsfront heißt die, hat 10 Mandate. In Prozentpunkten liegen die so um 2,5 bis 3% nur. Das heißt, die Opposition im Parlament ist sehr, sehr zersplittert. Es reicht von ganz weit links bis ganz weit nach rechts, das zusammenzuhalten. Das wäre, wie Angela Merkel das mal gesagt hat, nicht nur eine Quadratur des Kreises, sondern die Kugelmachung des Würfels.
Sagt unser Korrespondent in Südafrika, Stefan Überbach, zur Situation im Land vor den Wahlen im Mai. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Südafrika wird uns hier in der Weltzeit in diesem Jahr also mit großer Wahrscheinlichkeit weiter beschäftigen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. In der nächsten Folge blicken wir aber erstmal in die Slowakei, wo ja Robert Fico als Regierungschef einiges unternimmt, um das Land so umzukrempeln, dass es eigentlich immer mehr Viktor Orbáns Ungarn ähnelt. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder reinhören. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und bis dann.